Ja, ich möchte eigentlich genau da weitermachen, wo die beiden Hans und Karin aufgehört haben, über Gott zu staunen. Und als erstes möchte ich euch sagen, dass ich wirklich froh bin, heute hier zu sein. Ich bin froh, dass wir heute den Gottesdienst morgens erleben durften und auch jetzt uns hier so treffen dürfen und zusammen darüber nachdenken können, wie genial unser Gott ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch oder wer von euch sich vielleicht heute extra Zeit genommen hat, um über Gott zu staunen, um über die Schöpfung zu staunen und nachzudenken. Ich möchte das heute. Ich möchte gerne, dass wir heute zum Staunen kommen über den Gott, wenn wir es bis jetzt noch nicht dazu gekommen sind, dass wir heute zum Staunen über Gott kommen, über Gott, dem Schöpfer. Und ich denke, jeder von uns weiß, dass nur ein Buch auf der Erde uns auch weiter sagt, wer der Schöpfer der Welt, der Erde und von jedem von uns ist. Wir haben schon einige Ausschnitte gelesen aus dem Schöpfungsbericht oder gehört aus dem Schöpfungsbericht und ich möchte es trotzdem noch einmal vorlesen. Es sind nur Abschnitte, es ist nicht der komplette Schöpfungsbericht und trotzdem möchte ich da Ausschnitte draus lesen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Dann ab 9 weiter. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Dann ab Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische der Meere und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über das Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Wir lesen hier ganz klar und ganz deutlich, der ewige und der allmächtige Gott schuf die Erde und alles, was darin war, den Menschen, die Tiere, die Natur, alles schuf Gott. Und er machte hier eine ganz wichtige, oder hier steht, denke ich, eine ganz wichtige Aussage, und zwar im 31. Vers, da lesen wir, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut, es war nicht gut, es war sehr gut, alles, was Gott gemacht hatte. Ich dachte hier, als ich das mehrmals gelesen habe, dann dachte ich darüber nach, bei uns gibt es so Stiftung Warentest. Ich denke, jeder kennt diese Stiftung. Sie prüfen Ware oder Produkte nach der Qualität. Und dann beurteilen sie, ob das gut ist oder ob das schlecht ist und sie vergleichen das. Ich denke, das ist ein ganz schlechter Vergleich eigentlich dazu. Aber Gott, der selbst, der Schöpfer ist, der die Erde und alles gemacht hat, er selber beurteilt die Schöpfung hier. Und er sagt, es ist sehr gut. Das ist sehr gut. Es ist einfach genial und vollkommen, was Gott geschaffen hat. Nun, wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann kommen wir zum Sündenfall. Und mit der Sünde kommt auch ein Fluch über die Erde. Und somit ändern sich einige Dinge in der Schöpfung Gottes. Damit, dass die Sünde gekommen ist, verändern sich einige Dinge in der Schöpfung, in der perfekten Schöpfung Gottes. Und es verändern sich eigentlich in drei Bereichen der Schöpfung verändern sich dann Dinge. Einmal in der Natur verändert sich etwas. Der Erdboden, der vorher ganz rein war und ganz sauber war, ist jetzt mit Dornen, Disteln, Unkraut und Steinen besät. Weiter lesen wir in der Tierwelt, wissen wir, dass das Verhältnis von den Tieren sich ändert. Auf einmal gilt es, der Stärkste überlebt und es entsteht ein Kampf zwischen den Tieren. Und in dem dritten Bereich des Menschen verändert sich auch etwas. Die Frau bekommt Schmerzen bei der Geburt und der Mann, der wird im Schweiße seines Angesichts arbeiten müssen, dass er zu essen hat. Doch Gott macht nicht diese Welt irgendwie, hört er nicht auf, sondern er macht auch nicht alles neu, sondern es geht da weiter. Trotz der Veränderung leben wir in Gottes Schöpfung heute. Trotzdem, dass die Sünde kam, leben wir hier weiter und erleben und sehen die Schöpfung, die Natur, die Tierwelt und uns als Menschen, so wie Gott uns geschaffen hat. Und ich denke, heute ist das gerade so schön. Ich habe das heute so genossen, einfach die Früchte, das, was wir hier vorne so sehen, anzugucken. Und das ist für uns ein ganz klares Zeugnis. Es gibt einen Gott. Es kommt nicht einfach so. Es ist nicht, und auf einmal ist es da. Sondern es ist ganz perfekt geplant und es ist ein genialer Plan dahinter. Und Gott, er brauchte nicht einen Plan austüfteln, wie so ein Apfel entsteht oder so. Er sagte, es soll da sein und es war da. Das ist etwas riesengroß, denke ich, was wir hier lesen, was Gott gemacht hat, wie Gott die Erde gemacht hat. Nun, wenn wir weiter in der Bibel lesen, dann lesen wir vom Volk Israel und lesen, dass das Volk Israel von Gott auserwählt wurde, um den anderen Nationen zu zeigen, dass es einen Gott gibt. Gott hat das Volk auserwählt und sagt sogar, das ist ein Augapfel, so wie ein Augapfel von ihm. Und er will damit den anderen Völkern zeigen, dass er lebt, dass es einen einzigen wahren Gott auf der Erde gibt. Ich möchte heute gerne aus allen diesen drei Bereichen der Natur, der Tierwelt und den Menschen heute uns Dinge so ähnlich wie Hans und Karin es gemacht haben, zeigen, wie gut, wie genial und vollkommen Gott ist in seiner Schöpfung. Als erstes zu der Natur. Wie ich schon gesagt habe, kommen wir dann zum Volk Israel. Und das Volk Israel, das erhält von Gott bestimmte Regeln und Gebote, wie sie handeln sollen, wie sie leben sollen, wie sie mit dem Erdboden, mit der Schöpfung Gottes umgehen sollen. Und diese Regeln sind ganz wichtig und nützlich für das Volk Israel, wenn wir das weiterlesen. Und ich möchte jetzt auch zusammen mit euch einen Text lesen, wo ein Teil beschrieben wird, wie sie mit der Landschaft umgehen sollten. Und zwar in 3. Mose 19, Vers 23. Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen ihr isst, sollt ihr die ersten Früchte derselben als Unbeschnittenheit betrachten. 3 Jahre lang sollen sie für euch unbeschnitten gelten. Sie dürfen nicht gegessen werden. Also wenn ein Jude vor 3.500 Jahren circa einen Baum gepflanzt hat, dann sagt Gott, dass er 3 Jahre lang die Frucht des Baumes nicht nehmen sollte. Er sollte sie nicht essen, er sollte sie nicht pflücken und sie essen. Nun, was hat dies zur Folge? Die Früchte von 3 Jahren, die fallen auf den Erdboden. Und auf den Erdboden werden die es fehlt mir das Wort. Auf den Erdboden werden sie zersetzt und damit wird das gleichzeitig in das Ökosystem zugefügt. Diese Biomasse, ein Apfel zum Beispiel, fällt auf den Boden, wird zersetzt und wird dem Boden zugefügt. Das hat zur Folge, dass eine höhere Humusbildung entsteht. Und das hat dann zur Folge, dass diese Humusbildung, die lebensnotwendig ist für so einen Baum, dass er mehr Wasser aufnehmen kann, der Boden. Und das hat dann zur Folge, dass der Baum gut heranwachsen kann, dass er groß und stabil wird. Und das bewirkt dann wiederum größere Ernteerträge. Also Gott hat sich dabei etwas gedacht, als er sagte, dass man die Frucht die ersten 3 Jahre nicht nehmen sollte. Er hat ihm ganz klar Regeln für die Landwirtschaft, für die Ökologie gegeben. Ich möchte noch einen Text lesen aus 2. Mose 23, 10. Vers 10. 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. Jahr sollst du es brach liegen lassen und ruhen lassen, damit sich der Arme deines Volkes davon ernähren können, und was sie übrig bleiben, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Also im 7. Jahr durften sie nichts anbauen, und Gott verspricht denen weiter, wenn wir das weiterlesen, dass die Menschen in den ersten 6 Jahren so viel Ernte einbringen, dass sie im 7. Jahr genug haben. Und ja, was hat das auch wiederum zur Folge, dass sie das 7. Jahr nicht sehen sollten? Vielleicht denkt man, ja, das ist doch eigentlich ein bisschen unlogisch. Ein ganzes Jahr geht verloren, wo man richtig Ernte machen kann und wo man das verkaufen kann und damit einen Gewinn machen kann. Aber das ist auch nicht umsonst, das hat auch einen Sinn, den Gott darin hat. Und zwar sehen wir hier, ich möchte es einmal kurz erklären, ich habe die Humusschicht erwähnt, sehen wir hier einen kurzen Kreislauf, wie das funktioniert, dass Pflanzenabfälle, Obst und Früchte und so weiter, die fallen ab, werden zersetzt durch Bakterien, Mikroorganismen und so weiter, dann zerkleinert, die verwesen dann und das ist die Humusifizierung, daraus werden dann aus diesen Abfallstoffen, wenn man sie so nennen kann, entstehen dann Verknüpfungen, das ist dieser Humus, der in den oberen Schicht der Erde ist und der lebensnotwendig ist für einen Baum. Also ohne diese Schicht kann nichts auf der Erde wachsen. Ohne diese Schicht können sehr wenige Pflanzen oder Bäume überhaupt überleben. Und dann sehen wir hier auch nochmal so einen Kreislauf, wie das halt in der Natur passiert, dass Laub und so weiter abfällt, eigentlich das, was ich eben genannt hatte. Also in dieser Humusschicht befinden sich wichtige Stoffe für das Wachstum des Baumes oder der Pflanze. Und ohne diese Schicht geht halt ein Baum kaputt und kann nicht wachsen. Und das ist der Sinn auch deswegen, also von diesem Sabbatjahr, dass sie ein 7. Jahr ruhen sollten und nichts anbauen sollten, damit dass die Früchte und so weiter auf den Boden fallen, die Pflanzen auf den Boden fallen und das wieder dem Boden gegeben wird. Dadurch wird der Boden regeneriert und die Humusschicht füllt sich wieder auf. Und so kann wieder die nächsten 6 Jahre ein voller Ernteertrag kommen. Forscher fanden sehr interessante Dinge heraus. Und zwar, dass die Ernteerträge in Europa sehr unterschiedlich waren in der ganzen Weltgeschichte. Im Mittelalter, zur Zeit des Karl des Großen, war die Erntemenge im Vergleich zur Saatmenge ca. 60%. Also 60% mehr Erträge als das, was man ausgesät hat. In Europa im 19. Jahrhundert erreichte man bis zu 300% Ernteerträge. Also schon viel mehr. Also das ist ja schon ein großer Gewinn. Aber durch die Archäologie konnten Forscher in der Nord-Negev-Region, das ist im heutigen Süd-Israel, konnten sie herausfinden, dass in der Antike, zur Zeit, wo das Volk Israel gelebt hat, dass dort Ernteerträge von 600 bis zu 600% erreicht wurden. Und wir wissen, an was sie sich gehalten haben. Das haben wir eben gelesen, die Regeln und Gebote, die Gott gab für die Landwirtschaft. Hier sehen wir auf der Karte, kurz abgebildet, die Welt. Und das, was dunkelrot bis gelb oder orange ist, da sieht man, dass die Erdoberfläche, diese Humusschicht, hier als kranke Krumme, das ist diese Oberschicht, dass die jetzt schon zur Zeit einfach ausgelaugt ist, dass der Boden verarmt ist an Vitaminen, an dieser Humusschicht. Und dass es zur Zeit so sehr schlecht einfach daran aussieht. Deswegen werden viele Forschungen angestellt, wie man diese künstliche Vitamine diesem Boden wieder zufügen kann, durch Düngemittel und so weiter, dass trotzdem noch Landwirtschaft bestehen kann. Genau. Und hier lesen wir, also ich fand das so interessant und so genial, dass Gott damals zum Volk Israel schon weitergibt: Mein Volk Israel, handelt nach diesen Regeln, nach diesen Geboten und es wird euch gut gehen. Gott wollte nicht etwas Schlechtes, Gott wollte nicht sie irgendwie berauben oder einengen oder dieses siebte Jahr, dass sie dann nichts hatten, sondern er sagt, wenn ihr es tut, dann vertraut ihr mir und ich gebe euch sogar noch mehr. Und das können wir in der Geschichte sogar jetzt noch sehen und nachforschen, dass es wirklich so war. Das ist was Riesengroßes, finde ich. Gut, kommen wir zur Tierwelt. Da gibt es auch etwas sehr Interessantes. Und ich möchte auch hier zuerst einige Verse lesen, auch aus 3. Mose 11, aus 3. Mose 11, von 4 bis 6. 3. Mose 11, von 4 bis 6. Aber von den Wiederkäuern und denen, die gespaltene Klauen haben, sollt ihr die folgenden nicht essen. Das Kamel, denn obgleich es wiederkäut, hat es doch keine gespaltene Klauen. Darum soll es für euch unrein sein. Ebenso den Klippdachs, denn obgleich er wiederkäut, hat er doch keine gespaltene Klauen. Darum soll er für euch auch unrein sein. Und den Hasen, denn obgleich er wiederkäut, hat er keine gespaltene Klauen. Darum soll er für euch unrein sein. Also wir finden hier den persönlichen Speisezettel der Israeliten. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir ganz klar die Speisekarte sozusagen der Israeliten zu der Zeit. Gott sagte ihnen genauso in dem, was sie essen sollten. Er sagte ihnen, was sie essen dürfen und was nicht. Und auch das hatte einen Sinn, hatte eine Bedeutung. Gott sagte ganz klar, dass sie Tiere nicht essen dürfen, die nicht Wiederkäuer sind und keine gespaltene Klaue haben. Und ich möchte heute aber nicht darauf eingehen, was sie jetzt essen durften und was nicht und warum sie es nicht durften. Darauf möchte ich nicht eingehen, sondern auf etwas anderes Interessantes möchte ich eingehen. Und zwar auf den Hasen, der hier erwähnt wird. Hier steht, und den Hasen, denn obgleich er wieder käut, hat er keine gespaltene Klaue. Also auf den ersten Satz möchte ich eher eingehen, auf den Hasen, dass er ein Wiederkäuer ist. Ich weiß nicht, vielleicht frage ich das mal einfach so in den Raum, wer wusste, dass der Hase ein Wiederkäuer ist? Guckt, da sind die älteren Geschwister, das ist schön. Wahrscheinlich habt ihr das praktisch miterlebt. Also ich wusste es nicht. Und als ich das gehört habe, dann dachte ich, ja komisch, wie viele Mägen hat er denn? Die Kuh hat 4, wie viel hat wohl der Hase oder das Kaninchen? Aber das ist so. Die Hasen sind Wiederkäuer. Das lesen wir hier in dem Alten Testament schon vor 3.500 Jahren. In der Geschichte war das immer wieder ein Grund für Forscher, dass sie beweisen wollten, die Bibel ist falsch. Sie wollten auch anhand dieser Bibelstelle beweisen, die Bibel ist falsch und der Hase ist gar kein Wiederkäuer. Denn egal wie oft mein Hasen tötet und aufschneidet, wird man immer einen Magen finden. Und somit haben die Forscher gesagt, der Hase ist ganz klar ein Wiederkäuer. Aber im Jahre 1882 wird zum ersten Mal eine spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen in einer Ärztezeitschrift veröffentlicht und beschrieben. Und das war schon eine Revolution, weil man dachte, der ist gar kein Wiederkäuer. Und es gibt diese spezielle Art des Wiederkäuens, die man Kekotrophie nennt. Ich möchte auch das gerne einmal euch näher erläutern, was das ist und wie das funktioniert. Hier sehen wir so einen Hasen, mal die Anatomie so eines Hasens. Vielleicht ist es ein bisschen schwer von hinten auch zu sehen, aber ich werde das erklären. Also der Hase, der produziert zwei Formen von Kot. Tagsüber produziert er den normalen, das ist ein dunkler, trockener Kot, und den frisst er nicht. Aber während den Ruheperioden, wenn der Hase ausruht, da scheidet der Hase feuchte und so weiche, grünliche Kotballen aus. Und diese weichen Kotpillen, das sind die Kekotrophen. Und diese nimmt er sofort nach dem Ausscheiden wieder auf, schluckt die Unterkaut runter. Und diese Kekotrophen, die kommen in einen besonderen Teil des Magens, wo sie liegen bleiben, wo sie gären. Und diese Kammer extra zum Gären, das haben zum Beispiel die Wiederkäuer wie die Kuh, das Känguru und so weiter. Die haben auch sowas. Und so ist das auch beim Hasen. Es kommt in den unteren Teil des Magens, wo diese weichen und wo noch viel Vitamine drin sind, wo das weiter gegärt wird und da Vitamine herausgezogen werden. Und erst später dann werden diese Kekotrophen nach und nach mit dem Restlichen verdaut und kommen dann letztendlich als dunkle und harte Kugeln raus. Also vielleicht fragen wir uns, so einfach, also wieso konnte man damals oder seit Jahrhunderten nicht dieses Prinzip des Wiederkäuens entdecken, dass man das gesehen hat, dass er, der Hase, das, also diese Weichen erstmal ausgeschieden hat und dann wieder aufgeschluckt hat. Nun, als erstes hat der Hase ja nur einen Magen und nicht mehrere, wie die Kuh. Und wo die Forscher danach gesucht haben, wo die anderen sind, haben die ganz klar nichts gesehen und haben gesagt, das ist kein Wiederkäuer. Als zweites, die ersten weichen Kugeln kommen in der Ruheperiode raus, und das ist bekanntlich nachts, wenn die Hasen ausruhen, und dort schlafen auch die meisten Forscher, die meisten Menschen, und auch so konnte man das nicht so schnell beobachten. Und als drittes, diese Kugeln werden direkt nach dem Ausscheiden wieder aufgenommen. Und dieser Vorgang wird meist auch als Putzbewegung beobachtet, und man man sieht das nicht unbedingt sofort, dass der Hase da wieder was aufnimmt, sondern man hat das als Putzbewegung beobachtet und auch so definiert. Also es ist, denke ich, also ich finde das genial, dass Gott das uns hier vor 3.500 Jahren schon weiter sagt, dass der Hase ein Wiederkäuer ist, und die Forschung hängt da 3.000 Jahre nach oder noch mehr, und entdeckt dann irgendwann mal, doch, der Hase ist wirklich ein Wiederkäuer. Genau. Ja, kommen wir zum Menschen. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. Und ich denke, das wissen wir. Wenn wir uns bewegen, wenn wir im Alltag Dinge verrichten, da sind wir uns das, denke ich, oft gar nicht bewusst. Das läuft automatisch ab. Und wir denken gar nicht viel drüber nach. Aber wenn man den Körper untersucht, dann entdeckt man ganz viele Dinge, die wir so mit dem bloßen Auge auch gar nicht sehen können. Und weil ich mich nicht direkt entscheiden konnte, ja, was nimmst du denn jetzt und was möchtest du so erklären vom menschlichen Körper, was genial und perfekt von Gott gemacht wurde, da konnte ich mich nicht entscheiden, was ich nehmen sollte, weil es so viele Sachen gibt. Und deswegen möchte ich einige Fakten einfach über den menschlichen Körper vorlesen, dass wir uns das einfach so, ja, darüber nachdenken und dabei zuhören. Also, menschliche Vorstellungsvermögen ist viel zu schwach, dass wir die Vielseitigkeit des Körpers erkennen, dass wir die Vielseitigkeit der Körperfunktion vollends begreifen, voll Einblick drin haben. Und als menschliche Wesen leben wir, atmen wir, bewegen uns und denken. Und bis heute sind viele Abläufe in dem Körper gar nicht erforscht. Viele Dinge Da sagen Ärzte oder Forscher zu, dass wir haben keinen Einblick darin. Wir wissen nicht, wie das funktioniert, wie das genau abläuft, was da genau passiert. Trotzdem, dass wir so weit fortgeschritten in der Medizin und der menschlichen Forschung sind. Ich möchte jetzt nun einige Fakten vorlesen und bitte euch einfach, dass ihr gut zuhört und einfach darüber nachdenkt. Unser Gehirn, das zwischen 1,2 bis 1,4 Kilogramm wiegt, würde, wenn man die graue Masse auseinanderfalten könnte, etwa 20 Quadratmeter bedecken. Unser Gehirn kann etwa so viele Informationen speichern, wie in 20.000 Lexika enthalten sind. Unser Herz, das etwa 300 Gramm wiegt, schlägt im Schnitt 75 Mal in der Minute. Das sind 40 Millionen Mal in einem Jahr und ca. 2,5 Milliarden Mal im ganzen Leben. Pro Minute werden 6 Liter Blut durch die Adern gepumpt. So dauert es rund 30 Sekunden, bis das Blut von einem Arm zum nächsten geflossen ist. In einem Leben sind dies etwa 250 Millionen Liter Blut, die im Körper transportiert werden. Aufeinander gestapelt ergeben die roten Blutkörperchen, die sich dreimal im Jahr erneuern, einen Turm, der über 50.000 Kilometer hoch wäre. Unsere Nieren reinigen jede Minute 1 Liter Blut. Das sind 1440 Liter Tag für Tag und im Laufe eines Lebens 40 Millionen Liter Blut werden in Nieren gereinigt. Von den etwa 20 Kilometer langen Leitungen in der Niere. Unsere 1,2 Kilogramm schweren Lungen fassen etwa 5 Liter Luft. Mit jedem Atemzug saugen wir jedoch nur 500 Milliliter ein. 1,5 Liter sind ständig in der Lunge und 3 Liter bilden eine Atemreserve. Für den Sauerstoffaustausch sorgen rund 500 Millionen Lungenbläschen. Normalerweise atmen wir mehr als 210.000 Mal am Tag, 8 Millionen Mal im ganzen Jahr. Unsere Haare, wenn wir sie nicht schneiden ließen, würden beim Mann 9,2 Meter und bei den Frauen 10,2 Meter lang wachsen. Also mehr als 5 bis 6 Mal der Körpergröße. Im Laufe unseres Lebens wachsen so viele Haare, wie Köln Einwohner hat. Rund 1 Million. Um 12 Zentimeter werden die Haare in einem Jahr länger. Jeden Monat circa 1 Zentimeter. Wir besitzen rund 2 Millionen Schweißdrüsen. Die meisten Schweißdrüsen liegen in unserer Handfläche. Im Laufe unseres Lebens produzieren wir so viel Flüssigkeit, wie es in einen Tankwagen passen würde, 14.000 Liter. Unsere Nägel wachsen jeden Tag um 0,15 mm. An den langen Fingern allerdings viel rascher als an den kurzen. An den Fingern wiederum 1,5 schneller als an den Zehen. Zum Gesicht gehören etwa 60 Muskeln. Lächeln ist einfacher als Stirnrunzeln. Zum Lächeln braucht man 20 Muskeln. Zum Stirnrunzeln über 40. Beim Schreiben benutzt man 57 Muskeln in Hand und Arm. Ein Erwachsener nimmt etwa 500 Kilogramm Nahrung jährlich zu sich. Täglich werden 1,5 Liter Speichel produziert. Im Mund wird die Nahrung auf eine günstige Temperatur gekühlt bzw. erwärmt. Wir bekommen im Laufe des Lebens 2 Gebisse. Die Milchzähne werden durch die 32 Zähne der Erwachsenen ersetzt. Der Zahnwechsel beginnt im Alter von 6 bis 7 Jahren. Härchen in der Nase helfen nicht nur, die Atemluft zu reinigen, sondern auch zu erwärmen. Die höchste aufgezeichnete Niesgeschwindigkeit beträgt 165 km/h. Die Oberfläche der Lunge entspricht etwa eines Tennisplatzes. Kinder atmen schneller, Frauen atmen schneller als Männer. Menschen können 3 Minuten ohne Luft auskommen, circa 3 Tage ohne Wasser und circa 3 Monate ohne Essen. Unsere Nahrung ist ganz wichtig für die gesunde Funktion unseres Organismus. Jeder Mensch nimmt in seinem Leben 1400 Mal das eigene Körpergewicht in Form von Nahrung zu sich. Wir verbringen ebenso viel Lebenszeit mit Essen, circa 6 Jahre im Leben, wie mit Arbeiten, circa 7,5 Jahre im Leben. Nur geschlafen wird noch länger, insgesamt 25 Jahre. Also, es ist noch nicht zu Ende. Ich könnte noch lange weitermachen und könnte weitere Fakten von dem Körper eines Menschen bringen. Und ich denke, man wird gar nicht aufhören zu staunen, wie der Körper ist, wie Gott sich den Körper gedacht hat. Mein Wunsch war es, dass wir heute, dadurch, dass, was ich hier sage, dass wir neu staunen darüber. Wie ist Gott eigentlich? Der ist so perfekt, so genial, er ist so vollkommen, er ist so heilig. Es war so schön davor zu singen, wie heilig Gott ist. Er ist in einer Herrlichkeit. Wir sind hier, aber wir sind seine Kinder und er liebt uns. Dieser Gott, der das alles gemacht hat, er hat nicht lange, wie schon gesagt, überlegt, wie er das machen musste. Er sagte, es werde Licht und es war Licht. Die Sonne war da. Er sagte, lasst uns Menschen bauen und er baute einen Menschen und wir, lasst uns umschauen. Wir alle, wir waren dann noch nicht da, aber er hat Adam und Eva geschaffen. Mit den vollen Funktionen des Körpers. Ohne einen Fehler, perfekt. Es ist schön, an so einen Gott zu glauben. Es ist schön zu wissen, dass es so einen Gott gibt. Und dass dieser Gott nicht nur da ist, sondern dass dieser Gott will, dass wir mit ihm eine persönliche Beziehung haben. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Er möchte uns nicht Schlechtes machen. Er möchte nur Gutes für uns. Das sehen wir beim Volk Israel. Er hat ihnen nicht Verbote gegeben, dass sie benachteiligt werden und dass sie irgendwie dann bedauern, dass sie das Volk sind und nicht irgendein anderes Volk. Sondern er wollte Gutes für sie. Er will heute genauso Gutes für uns. Und er ist so groß, dass wir es in unserem Kopf eigentlich gar nicht fassen können. Lasst uns zusammen aufstehen, lasst uns Gott Anbetung bringen, lasst uns ihn loben, ihn danken dafür. Wir stehen auf.